Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die von jungen Menschen neu entdeckten alten Märkte. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Zentralbank friert Leitzins erneut ein. Notenbankchef deutet Zinserhöhung an. Gemeinsame Kommandostruktur mit USA bleibt nach südkoreanischen Angaben auch nach Befehlsgewalttransfer erhalten. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins bei 2,5% belassen. Die Entscheidung traf der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea am Donnerstag. Das Gremium tagte erstmals seit dem Amtsantritt des neuen Gouverneurs Shin Hyun-sung am 21. April. Die Notenbank fror den Schlüsselzins zum 8. Mal in Folge ein, nachdem sie im Mai letzten Jahres das Zinsniveau von 2,75 auf 2,5% gesenkt hatte. Die Zentralbank erhöhte außerdem ihre Wachstumsprognose für die koreanische Wirtschaft für dieses Jahr von 2 auf 2,6%. Damit ist die Bank of Korea optimistischer als globale Investmentbanken im Durchschnitt. 8 Investmentbanken prognostiziert mit Stand Ende April Südkorea durchschnittlich 2,4% Wachstum. Zentralbankchef Shin Hyun-sung sieht die Notwendigkeit eines höheren Leitzinses. Er sagt am Donnerstag vor der Presse, die Inflationsrate werde voraussichtlich für einen beträchtlichen Zeitraum über dem Zielwert liegen, während es weiterhin ein stabiles Wachstum geben werde. Das Schwierigste an der Geldpolitik sei das Dilemma, dass man nicht wisse, in welche Richtung man bei Zielkonflikten gehen soll. Die derzeitige Situation sei eine Ausnahme. In Anbetracht sowohl der Preis- und des Wachstums als auch des Wechselkurses und des Immobilienmarktes sei die Richtung klar, erklärte Shin. Zur Wachstumsprognose von 2,6% für dieses Jahr äußerte Shin, der aktuelle Wachstumstrend werde kein vorübergehendes Phänomen bleiben, sondern sich über einen beträchtlichen Zeitraum fortsetzen. Das Wachstum könne über 2,6% betragen, sollte die Krise im Nahen Osten bald beendet werden. Südkorea und die USA werden nach Seouls Angaben die Struktur des gemeinsamen Kommandos ihrer Streitkräfte auch nach dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea aufrechterhalten. Das sagte die Sprecherin des südkoreanischen Verteidigungsministeriums Chung Bina am Donnerstag. Sie wies damit einen Medienbericht, nachdem die USA die Auflösung des gemeinsamen Kommandos nach der Übergabe der Befehlsgewalt angedeutet hätten, als haltlos zurück. Chung wies auf die Vereinbarung zwischen Südkorea und den USA von 2018 hin, nach dem Transfer der Befehlsgewalt ein zukünftiges gemeinsames Kommando zu gründen, das dem aktuellen gemeinsamen Kommandosystem ähnlich ist. Seit dem Südkorea-Besuch eines hochrangigen zuständigen US-Beamten im Januar hätten die US-Streitkräfte in Korea niemals einen Vorschlag zur Änderung der bestehenden Vereinbarung unterbreitet, erklärte sie. Die Tarifverhandlungen bei Kakao Corporation, Betreiber des Messengers Kakao Talk, sind gescheitert. Größter Streitpunkt war das Leistungsbonussystem. Die Kommission für Arbeitsbeziehungen der Region Gyeonggi teilte am Mittwochabend mit, dass die zweite Mediationsrunde gescheitert sei. Damit hat die Gewerkschaft das Recht, zum Mittel des Streiks zu greifen. Damit droht der erste Streik in der Unternehmensgeschichte überhaupt. Auch besteht die Gefahr eines gemeinsamen Generalstreiks mit Tochterfirmen. Bei 4 Tochtergesellschaften, darunter Kakao Entertainment und Kakao Pay, hatten gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter für die Arbeitsniederlegung gestimmt. Die Gewerkschaft kündigte Vorbereitungen für einen Arbeitskampf an. Vorläufig sei ein Streik im Juni geplant. Bei einem neulich mit einem Schlauchboot in südkoreanische Gewässer gelangten Chinesen handelt es sich laut einem Medienbericht um den Menschenrechtsaktivisten Dong Guangping. Laut der Küstenwache in Taeyeon an der Westküste Koreas entdeckte die Besatzung eines Fischkutters am Montag vor der Küste von Taeyeon ein Schlauchboot mit einem chinesischen Staatsangehörigen an Bord. Die Küstenwache nahm den Chinesen daraufhin fest. Die US-Tageszeitung New York Times schrieb am Dienstag, es sei bestätigt worden, dass es sich bei dem Bootsinsassen um Dong Guangping handle. Der 68-jährige Aktivist arbeitet als Polizist, bevor er 1999 aufgrund der Mitunterzeichnung eines Schreibens zur Erinnerung an das Tiananmen-Massaker von 1989 entlassen wurde. Nach der Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Massakers 2014 wurde er inhaftiert. Nach seiner Freilassung im Jahr 2015 floh Dong mit seiner Familie nach Thailand. Die thailändische Regierung schickte ihn jedoch wegen seiner illegalen Einreise zwangsweise nach China zurück. Er gelangte 2020 nach Vietnam, wo er sich über 2 Jahre lang versteckte. Im August 2022 wurde er jedoch von vietnamesischen Sicherheitskräften festgenommen und wieder nach China repatriiert. 6 chinesische Staatsangehörige sind in Kambodscha wegen Folter und Mordes an einem südkoreanischen Studenten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht der Provinz Kampot verurteilte am Mittwoch die 6 chinesischen Männer im Alter von 30 bis 54 Jahren wegen Mordes, Folter und organisierten Betrugs zu lebenslanger Freiheitsstrafe, der Höchststrafe in Kambodscha. Ein Student mit Nachnamen Park war von einer Voice-Phishing-Organisation getäuscht worden und reiste im Juli letzten Jahres nach Kambodscha. Dort wurde er von Mitgliedern eines Betrugsrings festgehalten und gefoltert, bevor er im August tot aufgefunden wurde. Laut der kambodschanischen Regierung wurden bis Mai über 1400 Beteiligte von Betrugsringen wegen Straftaten angeklagt. Circa 19.000 Personen aus 33 Ländern, die für diese Organisationen gearbeitet hatten, wurden ausgewiesen. Immer mehr junge Menschen in Südkorea nehmen freiwillig nicht am Erwerbsleben teil. Nach Angaben auf dem Statistikportal der Regierung am Donnerstag stieg die Zahl der Nichterwerbspersonen im Alter von 25 bis 29 Jahren im April um 37.000 zum Vorjahr auf 784.000. Dies entspricht dem kräftigsten Anstieg in einem April seit 2020, als die Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt stark erschütterte. Damals wurde ein Zuwachs von 174.000 Personen verbucht. Zum starken Anstieg der Nichterwerbspersonen in dieser Altersgruppe trugen die Menschen bei, die ohne besondere Gründe, beispielsweise gesundheitliche Probleme, nicht auf Jobsuche sind. Die Zahl solcher jungen Menschen wuchs im April gegenüber dem Vorjahr um 31.000. Dies entspricht dem kräftigsten Anstieg in einem April seit 2020. Jeder 6. Jugendliche in Südkorea hat mit einer übermäßigen Abhängigkeit von Internet und Smartphone zu kämpfen. Das ergab eine Erhebung des Ministeriums für Gleichstellung und Familie zu Mediennutzungsgewohnheiten von Jugendlichen. Befragt wurden zwischen dem 1. April und 8. Mai landesweit knapp 1,2 Millionen Grund-, Mittel- und Oberschüler sowie rund 220.000 Erziehungsberechtigte. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Untersuchungsergebnissen wurden etwa 183.000 Jugendliche oder 15,76% wegen der übermäßigen Abhängigkeit vom Internet und Smartphone in die Risikogruppe eingestuft. Die Risikogruppe wegen der hohen Abhängigkeit umfasst sowohl die Benutzergruppe, die mit zunehmender Internet- und Smartphone-Nutzung Schwierigkeiten bei der Selbstregulierung hat, als auch die Benutzergruppe, die Schwierigkeiten im Alltagsleben hat. Bei den Mittelschülern war der Anteil derjenigen, die der Risikogruppe zugeordnet werden, mit 17,04% am größten. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bestreitet Südkorea ein Testspiel gegen Trinidad und Tobago. Die südkoreanische Nationalmannschaft tritt am Samstag in der US-Stadt Salt Lake City gegen die Nationalelf des karibischen Inselstaates an. Trinidad und Tobago steht an 102. Stelle der FIFA-Weltrangliste. Bei der bevorstehenden WM bestreitet Südkorea seine ersten beiden Gruppenspiele in der mexikanischen Stadt Guadalajara. Um sich besser an die dortige Höhenluft gewöhnen zu können, richtete die südkoreanische Mannschaft in Salt Lake City, das sich auf einer Höhe von 1460 Metern befindet, ein WM-Vorbereitungscamp ein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Hohe Lebenshaltungskosten verändern das Freizeitverhalten junger Koreaner weg von teuren Trendvierteln hin zu traditionellen Märkten wie Dongmyo in Seoul. Dort kann man günstig einkaufen, essen und eine Retro-Atmosphäre genießen. So werden alte Stadtteile zu neuen Hotspots einer Generation, die bewusster mit ihrem Geld umgeht. Mehr dazu im ersten Teil. Anschließend geht es um die Lockerung von Regelungen in Seoul, die ältere Menschen, Studierende und einkommensschwache Haushalte von städtischen Leistungen ausgeschlossen haben, von der Tieradoption über Einkaufsgutscheine bis hin zu Mietkostenzuschüssen. Im dritten Teil berichten wir, wie hohe Hochzeitskosten und leicht zugängliche KI-Werkzeuge die Hochzeitsplanung in Südkorea verändern. Immer mehr junge Paare gestalten ihre Einladungen, Fotos und Websites selbst, statt teure Dienstleister zu beauftragen. Zum Abschluss hören Sie die Donnerstagsrubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Derksam. Zeit für etwas Musik. Sie hören heute das Lied My Beauty, gesungen von Very Very. Viel Spaß damit.
Oh, 알면서도 왜서 모르는 척하는지 어지러운 생각 속에 죽음 되는 나의 맘속에 Baby 빛이 되어줘 눈이 부시게 되면 아름다워 두 눈에 가득히 너를 담고 싶어 내 맘에 넌 알지 말 사로잡은 눈뜬 미소가
Dongmyo, ein Viertel im Nordosten Seouls, ist bekannt für seine Flohmärkte, Trödelläden und Antiquitätenhändler. Es war lange vor allem bei älteren Koreanern beliebt. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Am vergangenen Montag, dem letzten Tag des Feiertagswochenendes rund um Buddhas Geburtstag, trennten sich auf den Straßen rund um den Dongmyo-Markt und den angrenzenden Spielzeugmarkt im Stadtteil Changsin-dong auffallend viele junge Menschen, Paare in ihren 20ern und 30ern, aber auch junge Familien mit kleinen Kindern. Eine 30-jährige Frau erzählte, sie sei ursprünglich wegen eines Beitrags in den sozialen Netzwerken auf Dongmyo aufmerksam geworden. Der Beitrag trug den Titel »Ein Date in Dongmyo für 10.000 Won«. Das entspricht etwa 6 Euro. Sie sei Anfang Mai mit ihrem Freund gekommen, habe sich sofort in das Viertel verliebt und besuche seitdem regelmäßig. An jenem Tag kaufte sie eine Sonnenbrille für umgerechnet gerade mal 2 Euro. Zum Mittagessen plante sie, auf dem Markt das Streetfood-Sandwich Kilgori-Toast oder Straßentoast und Pindaetteok zu essen, koreanische Mungobohnen-Pfannkuchen, ein klassisches Marktessen. Dass Dongmyo gerade so viel Zulauf bekommt, lässt sich auch mit Zahlen belegen. Laut einer Auswertung des koreanischen Suchportals Naver überstieg das Suchvolumen für Dongmyo als Ausflugsziel im Mai erstmals das für Seongsu, ein trendiges Viertel im Osten Seouls, das bisher als beliebtester Treffpunkt der 20- bis 30-Jährigen galt. Konkret lag der Wert für Dongmyo bei 28,1%, der für Seongsu bei 23,8%. Dabei war Dongmyo lange Zeit nur halb so oft gesucht worden wie Seongsu. Auch Yeonnam-dong, Mangwon-dong und Itaewon, die klassischen Ausgeführte dieser Generation, lagen im Vergleich dahinter. Auf dem Spielzeugmarkt stöbern junge Besucher nach Trendartikeln, zum Beispiel nach sogenannten Wakbu-Bällen, kleine Tonbällen mit Wachsbeschichtung. Eine 27-jährige Büroangestellte sagte, der Markt sei günstiger als die Internetkaufhäuser und obendrein ein ungewöhnliches Erlebnis. Statt in einem teuren Pop-up-Store in Seongsu Geld auszugeben, genieße sie es, hier Spielzeug auszuprobieren und dabei Stress abzubauen. Viele junge Koreaner nennen das Sohakeng, zu Deutsch kleines, aber sicheres Glück. Gemeint sind kleine, aber bewusst gewählte Freuden, die auch mit knappem Budget zufriedenstellen. Auch Vintage-Mode und Gebrauchtwaren ziehen immer mehr Jüngere an. Eine weitere 27-jährige Besucherin, die früher meistens im wohlhabenden Gangnam-Bezirk im Süden Seouls verabredet war, sagte, in Dongmyo könne man stundenlang umherschlendern und Antiquitäten betrachten, ohne überhaupt etwas kaufen zu müssen, und der Tag vergehe wie im Flug. Sie schätzte, dass das Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Besuchern inzwischen bei etwa 60-40 liege. Der Trend zeigt sich auch in den Gesamtstatistiken für Seoul. Laut dem städtischen Handelszonenanalysedienst verzeichneten im letzten Quartal des vergangenen Jahres ausschließlich traditionelle Märkte und kleine Stadtteilläden den stärksten Anstieg an Laufkundschaft. Unter den 10 am stärksten gewachsenen Einkaufslagen war kein einziges Einkaufszentrum oder eine Franchise-Kette. An der Spitze stand der Gachisan-Markt im Bezirk Gangseok-gu im Westen der Stadt mit einem Zuwachs von über 80%. Dahinter folgten ein Straßenmarkt nahe der Tokseong-Frauenuniversität mit 76% und ein weiterer Stadtteilmarkt an der U-Bahn-Station Kaja mit gut 50%. Hintergrund ist die anhaltende Teuerung. Im vergangenen Monat stieg der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum selben Vorjahresmonat um 2,6%, der stärkste Anstieg seit Juli 2024. Junge Koreaner reagieren darauf auf verschiedene Weise. Eine 27-jährige Krankenschwester erzählte, sie genieße jeden Monat am sogenannten Tag der Kultur den kostenlosen Eintritt ins Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst. Eine ausländische Studentin, die in Seoul Koreanisch lernt, sagte, sie suche gezielt nach kostenlosen Programmen der Stadtbezirke, um trotz eines knappen Haushaltsbudgets möglichst viele Erfahrungen zu machen. Und eine 27-jährige Büroangestellte, die früher 4 bis 5 Mal im Jahr ins Ausland geflogen war, entschied sich wegen gestiegener Kerosinzuschläge, ihren Urlaub diesmal in der koreanischen Stadt Jeonju zu verbringen. Ein Konsumökonom der Sungmyung-Frauenuniversität nennt zwei Faktoren, die sich gegenseitig verstärken. Den Wunsch junger Verbraucher, trotz hoher Preise Lebensqualität zu genießen und die Bemühungen der Kommunen, lokale Märkte und Stadtteilläden gezielt zu beleben. Wer in Seoul allein lebt und älter ist, durfte bisher kein Tier aus dem städtischen Tierheim adoptieren. Die Stadtverwaltung begründete dies damit, dass ein älterer Mensch erkranken oder pflegebedürftig werden könnte und das Tier dann wieder abgegeben werden müsste. Das sei weder für das Tier noch für das Tierheim zumutbar. Doch Kritiker wandten ein, dass das Alter allein kein verlässlicher Maßstab für die Fähigkeit sei, ein Tier zu versorgen. Entscheidend sei vielmehr, ob jemand tatsächlich in der Lage ist, ein Tier artgerecht zu halten, unabhängig vom Lebensalter. Die Stadt Seoul hat dieser Kritik nun Rechnung getragen und die entsprechende Einschränkung aus dem Regelwerk des städtischen Tierheims gestrichen. Künftig wird bei der Adoptionsprüfung nicht mehr das Alter, sondern die konkrete Betreuungssituation bewertet. Die Stadtverwaltung erhofft sich davon zweierlei. Zum einen, dass mehr ältere Menschen durch ein Haustier emotionalen Rückhalt finden. Zum anderen, dass mehr herrenlose Tiere ein neues Zuhause bekommen. Diese Änderung ist Teil einer umfassenderen Reform. Die Stadt Seoul hat insgesamt 5 sogenannte alltagsnahe Regulierungen abgeschafft oder vereinfacht, Regelungen, die zwar formal existierten, in der Praxis aber bestimmte Bevölkerungsgruppen von Leistungen ausschlossen, die ihnen eigentlich zustehen sollten. Betroffen sind vor allem ältere Menschen, Studierende und einkommensschwache Haushalte. Eine weitere Änderung betrifft den sogenannten Gutschein für die Liebe zu Seoul, auf Koreanisch Seoul Sarang Sangpumgwan. Dabei handelt es sich um einen städtischen Einkaufsgutschein für Rabattfunktion, der den lokalen Einzelhandel stärken soll. Bisher wurden diese Gutscheine ausschließlich über eine Smartphone-App verkauft, nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, kauft zuerst. Für ältere Menschen, die mit Smartphones weniger vertraut sind, war das eine kaum überwindbare Hürde. Das spiegelte sich deutlich in den Nutzungszahlen wider. Nur 7,4% der Käufer waren 60 Jahre oder älter, während die 30- bis 50-Jährigen knapp 88% der Käufe ausmachten. Um diese Schieflage zu beheben, plant die Stadt ab 2027 einen festen Anteil der Gutscheine speziell für ältere Menschen zu reservieren. Wie groß dieser Anteil sein wird, soll eine Bedarfserhebung in der zweiten Jahreshälfte klären. Auch für Studierende verbessert sich die Lage. Seoul hat hohe Mieten und viele junge Menschen kämpfen mit den Lebenshaltungskosten. Bisher waren Haushalte, die ausschließlich aus Studierenden bestehen, vom sogenannten Seoul-Wohnungsgutschein ausgeschlossen, einem städtischen Mietkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte, die keine staatliche Wohnbeihilfe erhalten. Eine überzeugende Begründung für diesen Ausschluss fehlte und die Kritik daran nahm zu. Die Stadt hat die Ausnahmeregelung nun gestrichen. Wer die Einkommens- und Vermögensgrenzen erfüllt, kann den Zuschuss ab sofort beantragen, unabhängig davon, ob alle Haushaltsmitglieder Studierende sind. Daneben werden auch zwei weitere Regelungen vereinfacht. Die Auswahlverfahren für städtische Beschäftigungsprogramme sollen transparenter und zugänglicher gestaltet werden. Und wer Anspruch auf einen Heizkostenzuschuss der städtischen Energieversorgung hat, muss künftig weniger Nachweise erbringen als bisher. Der zuständige Stadtbeamte für Regulierungsreform erklärte, Ziel sei es, dass Bürgerinnen und Bürger die ihnen zustehenden Leistungen tatsächlich in Anspruch nehmen können, ohne an komplizierten Verfahren zu scheitern. Die Stadt wolle weiterhin Regelungen, die nicht mehr zur Lebenswirklichkeit der Menschen passen, konsequent überprüfen und anpassen. Eine 35-jährige Frau, die im April geheiratet hat, saß noch kurz vor der Trauung an ihrem Laptop. Sie hatte eine eigene Webgalerie programmiert, auf der Hochzeitsgäste ihre Fotos hochladen konnten. Zwar gibt es auf dem Markt ähnliche Dienste, doch sie entschied sich, die Seite mit Hilfe von generativer KI selbst zu bauen. In ihrer Freizeit und nach der Arbeit schrieb sie den Code mit Hilfe von Vibe Coding, eine Methode, bei der man der KI beschreibt, was man braucht und diese dann den Programmcode erstellt. Am Hochzeitstag klebten sie und ihr Mann QR-Code-Aufkleber im ganzen Festsaal an. Die Gäste konnten die Galerie direkt aufrufen und ihre Fotos teilen. Am Ende des Tages hatten die beiden 147 Bilder gesammelt. Solche Erfahrungen machen immer mehr Paare in Südkorea. Sie verzichten auf Hochzeitsplaner und Fachbetriebe und organisieren ihre Hochzeit selbst, von der Einladungskarte über das Fotoshooting bis hin zur Bildbearbeitung und Website-Gestaltung. Möglich macht es vor allem die Verbreitung generativer KI, die die Einstiegshürde in früher rein professionellen Bereichen wie Design oder Webentwicklung deutlich gesenkt hat. Ein konkretes Beispiel ist die Einladungskarte. Eine 29-jährige Frau, die im August heiraten will, druckt gemeinsam mit ihrem Verlobten rund 150 Einladungskarten selbst. Die Erledigung durch eine Druckerei würde 200 Euro kosten, in Eigenregie kommt sie auf etwa ein Sechstel davon. Außerdem kann sie die Karten frei gestalten. Für Freunde plant sie eine Version mit Fotos und persönlichem Text, für Arbeitskollegen eine schlichtere Variante mit Illustrationen statt Bildern. Die Entwürfe erstellt sie mit der KI-Funktion eines Bildbearbeitungsprogramms. Hinzu kommt, dass sich Format und Inhalt ganz nach eigenen Vorstellungen gestalten lassen. Bei Standardangeboten der Druckereien ist das oft nicht möglich. Auch beim Fotoshooting suchen manche Paare nach Alternativen. Eine Frau, die Ende 2027 heiraten will, überlegt, das klassische Studioshooting ganz wegzulassen. Ein professionelles Hochzeitsshooting mit Studiomiete, Kleiderverleih und Make-up kostet in Südkorea schnell mehrere tausend Euro. Kommen Bildbearbeitung, Fotohelfer und Rahmen hinzu, steigt die Summe weiter. Bei einer Eigenproduktion hingegen lässt sich vieles einsparen, günstigere Kleidung direkt kaufen, Requisiten über Gebrauchtwarenplattformen besorgen und nach der Hochzeit wieder verkaufen. Für Konzeptideen und Bildbearbeitung will sie auf KI zurückgreifen. Der Hintergrund ist die sogenannte Weddingflation, ein Kunstwort aus Wedding und Inflation. Nach Angaben der koreanischen Verbraucherschutzbehörde lagen die durchschnittlichen Kosten einer Hochzeit im März bei umgerechnet rund 13.000 Euro. Der Medienpreis für einen Festsaal beträgt landesweit rund 2.100 Euro, in Seoul sogar rund 4.000 Euro. Das sogenannte Sidume Studio, Kleid und Make-up schlägt im Median ebenfalls mit bis zu 2.000 Euro zu Buche. Zusätzlich verschärft der Wettbewerb um beliebte Festsäle und Termine in der Hochzeitssaison den Kostendruck. Um mehr Transparenz zu schaffen, hat die Regierung am 12. Mai eine Preisauszeichnungspflicht für Hochzeitsdienstleister eingeführt. Nach einer sechsmonatigen Übergangszeit gilt sie nun verbindlich, doch aus der Branche heißt es, die tatsächliche Umsetzungsrate sei noch gering. Wie verbreitet KI-Tools unter jungen Koreanern sind, zeigen auch aktuelle Nutzungszahlen. Im April zählte die ChatGPT-App in Südkorea knapp 23,5 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Zuwachs von rund 34% gegenüber dem Vorjahr. In einer aktuellen Studie des KI-Forschungsinstituts des Technologiekonzerns Microsoft lag die Nutzungsrate generativer KI in Südkorea bei 37,1%, der stärkste Anstieg unter den untersuchten Ländern im Vergleich zum Vorquartal. Eine Konsumforscherin der Songshin-Frauenuniversität führt das auf einen Generationswandel zurück. Die junge Generation wolle überflüssige Konventionen abschaffen und die Hochzeitsvorbereitung nicht als lästige Pflicht, sondern als Erlebnis begreifen, als etwas, das man aktiv mitgestaltet und genießt. Generative KI mache es nun möglich, dabei Kosten zu sparen und die Hochzeit trotzdem nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Schreibende Menschen. KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen mit Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Der innere Konflikt zwischen Widerstand und Anpassung, der manchen Koreaner in der japanischen Kolonialzeit in die Verzweiflung und nicht immer auf die richtige Seite der Gesellschaft getrieben hat, zeigt sich in besonders ausgeprägter Form in der Biografie des Romanautors, Dramatikers, Literaturkritikers und Essayisten Choi Man-sik. Geboren 1902 in Kunsan in der Provinz Nord-Cholla, geht er nach dem Abschluss der Oberschule für kurze Zeit nach Japan, um dort zu studieren. Doch schon bald kehrt er zurück, arbeitet zunächst als Lehrer an einer Privatschule auf der Insel Kangwado und beginnt ab 1924 während seiner Tätigkeit als Journalist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften mit seiner schriftstellerischen Arbeit. 1924 debütiert er mit der Kurzgeschichte Auf einem neuen Weg, Sekillo, in der Zeitschrift Joseon Mundan. Obwohl kein Mitglied der sozialistischen Literaturgruppe KAPF, zeigen seine frühen Werke, etwa das Drama Nach dem Verlassen eines Puppenheims, eine Parodie von Ibsens Nora, eine gewisse Nähe zur Agitprop-Literatur. Die 1934 veröffentlichte Kurzgeschichte A Ready-Made Life gehört noch heute zu seinen bekanntesten Werken und schildert satirisch das Leben eines arbeitslosen Intellektuellen, der trotz Hochschulbildung keine angemessene Arbeit findet. Besonders auffällig ist der ironische Dialogstil, etwa in den Wortgefechten zwischen der Hauptfigur und einem Zeitungsverleger. Die konsequente Dialogform, die oft umgangssprachlich und dialektal gefärbt, ganz ohne Erzähltext auskommt, also im Grunde wie ein Theatertext funktioniert, ist ein Stilmerkmal, das sich bei Choi Man-sik immer wieder findet. Mit diesem Werk vollzieht er den Übergang zu jener zynisch-satirischen Schreibweise, für die er bis heute bekannt ist und die es ihm ermöglicht, indirekte Kritik an den japanischen Kolonialherren zu üben. 1936 gibt er seine journalistische Tätigkeit bei der Tonga Ilbo und der Joseon Ilbo auf und widmet sich ganz der Schriftstellerei. Es entstehen bedeutende Werke wie die Romane Ein Frühlingstag im Paradies und Trübe Strömung, die ebenfalls einen spöttischen Blick auf die gesellschaftlichen Missstände der 1930er Jahre werfen. Choi Man-sik zeigt auch großes Interesse an den Rechten von Frauen, die unter gesellschaftlicher Unterdrückung leiden. In Werken wie Nach dem Verlassen des Puppenheims oder Sukkukse, die Waldtaube, in dem eine Frau, die gegen ihren Willen verkauft wird, Selbstmord begeht, schildert er das Schicksal von Frauen, die gegen gesellschaftliche Zwänge kämpfen und ihre Selbstbestimmung suchen. Das, was Tse Man-sik nach 1940, also in der späten Kolonialzeit, geschrieben hat, wirft allerdings einen Schatten auf sein Gesamtwerk. Denn hier dient er sich der Propaganda der Kolonialherren in unverblümter Weise an. Inwiefern dies unter äußerem Druck oder aus innerem Antrieb geschehen ist, lässt sich nicht abschließend klären. In der autobiografisch geprägten Kurzgeschichte »Ein Sünder des Volkes« von 1947 bekennt sich Tse Man-sik nach der Befreiung Koreas zu seiner Kollaboration und zeigt im Gegensatz zu manch anderen, die ihre eigene Verstrickung in das japanische Unrechtssystem später verschwiegen oder bagatellisiert haben, trotz mancher Rechtfertigung ein gewisses Maß an Einsicht. Die nächste große Tragödie der koreanischen Geschichte indes sollte Tse Man-sik nicht mehr miterleben. Kurz vor Ausbruch des Koreakrieges stirbt er am 11. Juni 1950 im Alter von 49 Jahren an Lungentuberkulose. Von Tse Man-sik auf Deutsch erschienen ist der Roman »Ein Frühlingstag im Paradies«. Das war das KBS-Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Zuletzt hören Sie noch das Lied Breakaway, gesungen von Big Mama. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 알았어? 어떻게 알았어? Heißt auf Deutsch so viel wie Woher weißt du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ada erfährt von ihrem Vater, dass sich ihre entfremdete Mutter über lange Zeit im Hintergrund um sie gekümmert hat. Auf dem Heimweg weiß sie nicht, was sie davon halten soll. Tungmann sieht sie von Weitem und weiß gleich, dass etwas nicht stimmt. Er geht zu ihr und spricht sie an.
Ja, Keranjo.
Wo?
너 이 시간에 아빠 만나러 갔다 온 거면 엄마 생겨서 갔다 온 거겠네?
너 어떻게 알았어?
난 너에 대해 모르는 게 없어, 23년 내내.
An einer Stelle sagt Ada hier, 어떻게 알았어? Woher weißt du das?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어? Kann man zum einen verwenden, wenn man sein Erstaunen zum Ausdruck bringen möchte, dass das Gegenüber etwas weiß. 너 걔 좋아하지? 어떻게 알았어? Du magst sie, oder? Woher weißt du das? Hier noch ein Beispiel. 너 좋은 일 있구나? 어떻게 알았어? Du hast wohl was zu feiern. Woher weißt du das? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어? 너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
Zum anderen kann man damit auch einfach fragen, woher der Gesprächspartner etwas weiß. 시험 결과를 벌써 어떻게 알았어? 선생님이 말씀해 주셨어. Woher weißt du denn schon das Prüfungsergebnis? Der Lehrer hat es mir gesagt. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어. 시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
War's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 알았어 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über die Bedeutung von Tee in der koreanischen Kultur und stellen Ihnen die Sängerin Yoo Ji-suk vor, die vor allem Musik aus Regionen im heutigen Nordkorea singt. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der buddhistische Mönch Uisun lebte in der späten Joseon-Ära und wurde auch Cho Uisonsa genannt. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Tungdasung, in dem es um die koreanische Teekultur geht. An einer Stelle heißt es in diesem Buch, alleine Tee zu trinken ist still und einsam, fast spirituell. Zu zweit ist es schön, zu dritt oder zu viert fröhlich, zu fünft oder zu sechst normal und alltäglich Und wenn 7 oder 8 Menschen zusammenkommen, ist es kein Tee mehr, sondern eine Mahlzeit. Damit wollte er sagen, dass man Tee am besten allein genießt. In der heutigen hektischen und komplizierten Gesellschaft brauchen die Menschen Momente, in denen sie allein mit ihren Gedanken und einer Tasse Tee sein können. Unser erstes Lied heute trägt den Titel Kaffee am Nachmittag und wird gesungen von der Gugak-Band Modern Kaguk. Diese Woche stellen wir Ihnen die Sodo-Sodi-Sängerin Yuji Suk vor. Sodo-Sodi bedeutet wörtlich übersetzt Lieder aus den westlichen Regionen. Mit den westlichen Regionen sind die Provinzen Hwanghae-do und Pyeonghan-do im heutigen Nordkorea gemeint. Manche sagen, dass nur diejenigen Sodo-Sodi gut singen können, die schon als Kind das Wasser des Flusses Taedonggang getrunken haben. Das ist der Fluss, der durch die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang fließt. Doch Korea ist nun schon seit 80 Jahren geteilt. Das heißt, es gibt in Südkorea keine Sängerin und keinen Sänger mehr, die tatsächlich in Nordkorea aufgewachsen sind. Doch Yuji Suks Mutter kam aus der Provinz Hwanghae-do und ihr Vater war ein Sänger, der auf der Insel Gangwa-do geboren wurde. Die Insel war im Koreakrieg ein Zufluchtsort für viele nordkoreanische Flüchtlinge, sodass er dort leicht mit Sodo-Sodi in Kontakt kommen konnte. Dank ihrer Eltern wuchs Yuji Suk also mit dieser Musik auf. Im Vergleich zu anderen traditionellen Sängerinnen und Sängern schlug Yuji Suk den Weg der Musik erst recht spät ein. Als sie mit Anfang 20 in einem Büro arbeitete, hörte sie zufällig die Meistersängerin Oh Bong-yo. Oh Bong-yo stammte aus Pyongyang und galt als die letzte Sodo-Sängerin, die tatsächlich noch das Wasser des Taedonggang getrunken hatte. Yuji Suk wurde von ihr ausgebildet und sagte einst, die Lieder der Sodo-Sodi sind generell schwermütig und traurig, aber ich mag ihre Bodenständigkeit. Ich hätte mich auch dann für diese Musik entschieden, wenn sich sonst keiner dafür interessiert hätte. Tatsächlich sind diese traditionellen Volkslieder im heutigen Nordkorea so gut wie unbekannt. Yuji Suk hat viele in Vergessenheit geratene Volkslieder aus den nordkoreanischen Provinzen Hwanghae-do, Pyeonghan-do und Hamgyeong-do ausgegraben und sie in Südkorea bekannt gemacht. Um dieses Kulturerbe zu bewahren, wurde sie zur offiziellen Ausbilderin des immateriellen Kulturerbes des Hodosuri ernannt. Sie ist auch führend in den Bemühungen, die Tradition des Hyangdugenori aus der Region Pyeongan-do wiederzubeleben. Mit Hyangduge ist eine Art Geldtopf gemeint, in den alle Bewohner einzahlten und der früher in den meisten Dörfern existierte. Damit wurden größere Ausgaben für die Gemeinschaft bestritten, wie zum Beispiel für den Reisanbau oder die Reparatur von Straßen. Hyangdugenori ist eine Aufführung mit Gesang und Tanz, in der gezeigt wird, wie die Gemeinschaft für das allgemeine Wohlergehen zusammenarbeitet. Hören wir nun Yu Ji-suk mit Sulbi Taryong. Mit diesem Lied motivierten sich Fischer in Hwangedo bei der Arbeit. Im Hyungboga gibt es die Figur eines buddhistischen Mönches, die eine entscheidende Wendung in der Geschichte herbeiführt. Der Mönch informiert den armen Hyungbo, wo er sein Haus bauen soll, damit er viel Geld verdienen kann. Hyungbo folgt dem Rat des Mönches und wird tatsächlich reich. Eine solche Figur, die plötzlich auftaucht und das Leben der Menschen zum Guten verändert, wird auf Koreanisch Kui-in genannt. Wenn in einem Pansori eine solche Figur auftaucht, wird ein Takt namens Onmode verwendet. Dieser Takt wechselt 2 und 3 Schläge ab, destabilisiert damit den Rhythmus und symbolisiert dadurch einen Bruch in der bestehenden Ordnung und den Beginn von etwas Neuem. Hören wir nun den Meistersänger Kim Chang-hwan mit dem Mönchlied aus dem Pansori Hyungboga in einer Aufnahme aus dem Jahr 1934.
초중의 고동보소, 초중의 항사보소, 항사가 할 수 없네, 윤년 문중 흐지혼중, 얀수견미 부견, 초불선 부불선, 탓선전 훌치성 나이르 총총, 요르로 총총, 근거부로 군역 마가 수박 같은 대구리에 담기다 가다 채불려서 홈뽕 둘러시고 노닥노닥 지은 장삼 울무염주를 목에 걸고 한 손이 난 절로 구운 철쭉장 또 한 손이 닦아야지 목 딱 들고 동장 얻으면은 무엇을 받아갈지 목끝짝 바닥 눈물을 하나도 안 가지고 개비 안 밟고 가마우다만 가만 가만 개려져 손중으로 들어올지 개 쿵쿵 짚고 내면 두 손 합장하고 나무에 미탑을 사례비 바람으리면 허리를 굽히면서 나무에 미탑을 이 집 저 집 다 지내고 흥부문정이 당도 보름소리 한참 듣고 목작을 뚫다 이주제저주제 백주제 접주제 두루루루루리 하며 후들후들 후들거리고 들어가 유리미우의 누름 울음소리가 뺑당하다 마오역겨 문다주 평용대로 시트가며 하수대도 애호나준 양태들의 우림이냐 여기가 누가 바다를 흘리던 우리비냐 울음소리가 맹랑하다 가까이 들어가며 중동에 와서 흥부한 안만 불문제 여러 날이라 전국이 없사오니 다른 데나 가보 허신대 가려나오 부귀가 인자 없어 보대하면은 없나니 무지한 중의 말을 만일 듣고 믿을 테며 집터를 구하리자 가벼룡 가 남득 금문파 반우령 일제 아는 군필봉 창고에다가 좌우로 높아 저기다가 집을 짓고 안빙하고 지내려오면 가세가 속발하여 도주의 돈 피길 되어 자손이 융귀하여 만세유전하오리다
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/ German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.